herzlich willkommen. Jetzt möchte ich das erste Wort lesen und das könnte man in gewisser Weise als Überschrift oder sogar als Zusammenfassung von der heutigen Predigt verstehen. Das steht im ersten Johannesbrief, Johannesbrief, Kapitel 3, und zwar die ersten drei Verse. Ich möchte sie lesen und damit uns beten. Da schreibt der Apostel Johannes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich danke dir, Jesus, dass wir hier noch zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu hören, um Gemeinschaft mit dir und untereinander zu erleben. Rede du doch auch heute durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Gib auch mir Gnade für die Verkündigung. Segne unsere Gemeinde, auch die Geschwister, die vielleicht schon älter sind und zurzeit nicht kommen können oder die verreist sind oder nicht da sind. Herr, schweiße uns doch zusammen, Herr, und lass uns im Gebet immer wieder gemeinsam vor deinen Thron kommen. Amen. Corona-Jahr, jetzt auch noch die dunkle Jahreszeit, die beginnt. Dunkel, kalt, nass und ein zweites Lied haben wir auch schon nicht mehr. Irgendwie hat man den Eindruck, es wird nicht besser. Aber gerade deswegen möchte ich heute doch, so denke ich jedenfalls, diese frohe Botschaft weitergeben, die ja eben auch schon anklang, nämlich: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ist uns das eigentlich jeden Tag neu bewusst oder haben wir uns daran gewöhnt, die wir schon länger Christus nachfolgen? Wir dürfen Gottes Kinder heißen und wir sind es. Warum? Weil der Vater solch eine Liebe zu uns hatte. Gott möchte nicht, dass der Mensch als Sünder verloren geht. Er möchte, dass er umkehrt und Buße tut und zu ihm findet. Und das geschieht nur in Jesus Christus, seinem Sohn. Ja, wir sind nicht automatisch von Geburt an alle Kinder Gottes, sondern wir sind alle Geschöpfe Gottes. Ja, wir sind von ihm geliebt, aber wir gehen alle in eine falsche Richtung. Wir sind von Geburt an auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Aber deswegen ist Jesus ja gekommen. Und am Anfang des Johannesevangeliums heißt es im ersten Kapitel: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn freudig auf, oder wie geht es dort? Leider nicht, sondern er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Die große Masse nahm ihn nicht an. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, diejenigen, die aus Gott geboren sind. Die ihn persönlich aufnahmen. Darum geht es im Christentum. Nicht um irgendeine Sonntagsreligion oder nur um eine Versammlung, so wichtig die Versammlung ist. Es geht darum, in eine Verbindung mit Gott zu kommen. Und die ist nur durch Jesus Christus möglich. Daher ist er gekommen. Er bietet sich jedem Menschen an. Er spricht zu jedem zwei- oder dreimal in seinem Leben, so heißt es in Hiob 33, dass er Mensch nachdenke und umkehre, dass er seinen verkehrten Weg lässt. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann haben wir den Eindruck, wenn ein Kind zum Beispiel geboren wird, ich werde gleich anschließend in eine andere Gemeinde fahren, wo mein Enkel heute eingesegnet wird, der ist einige Monate alt, da kommt man in diese Welt hinein, wird geboren und schon mit dem ersten Atemzug, wenn man es mal ganz krass überdenkt, geht es schon Richtung Ende. Es geht vom Leben zum Tode. Meine heutige Botschaft ist aber nicht vom Leben zum Tode, sondern vom Tode zum Leben. Nämlich dann, wenn wir den Herrn Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Heiland annehmen. Dann gehen wir nicht in die ewige Verdammnis, dann gehen wir nicht dem Tode entgehen, sondern dann sind wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 1. Johannesbrief, was ich sagte, wir dürfen Gottes Kinder sein. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir müssen nicht glauben, dass unsere Nachbarn, die noch nicht den Herrn Jesus haben, uns verstehen, dass wir so eine lebendige Hoffnung haben. Sie kann es nicht verstehen. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind es schon jetzt, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wie oft machst du dir das bewusst? Du und ich, die wir Sünder sind, begnadigte Sünder, Kinder Gottes geworden sind, wir werden ihm eines Tages gleich sein. Wir dürfen jetzt schon eine enge Verbindung mit ihm haben, uns schon vom Heiligen Geist leiten lassen. Aber das Beste kommt noch. Wir werden ihm gleich sein. Das ist doch etwas Außergewöhnliches. Das ist eine frohe Botschaft. Und nicht, indem wir religiöse Leistungen bringen müssen, indem wir uns abmühen mit guten Werken. Nein, er hat es vollbracht. Er ist am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben und hat uns diese Gerechtigkeit angeboten. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der geht doch nicht zur Tagesordnung über. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Das, was der Apostel Johannes hier sagt, auch vom Apostel Petrus, auch vom Apostel Paulus wird er diesbezüglich bestätigt. Und wir wollen uns einmal anschauen, was Apostel Paulus an die Epheser schreibt. Und der Haupttext, das sind heute die ersten 10 Verse aus Epheser 2. Und wir werden feststellen, die bauen so ein bisschen auf das auf, was wir eben schon gehört haben. Dieser wunderbare Epheserbrief, diese 6 Kapitel, gerade die ersten 3, insbesondere auch schon das erste Kapitel, zeigt uns etwas von der Herrlichkeit in Christus und was wir in Jesus alles haben dürfen als Kinder Gottes. Und die Konsequenz beginnt dann in Kapitel 4, weil dem so ist, wandelt würdig der Berufung. Da geht es dann in die Praxis. Im ersten Kapitel, da lesen wir wunderbare Verse. Ich sage mal einige wenige. Lest einmal dieses Kapitel. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns auserwählt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich möchte Kapitel 2 lesen und werde es doch einmal ruhig ganz durchlesen, die 10 Verse, und dann beschäftigen wir uns mit den Einzelnen. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch euch hat er auferweckt. Was heißt auch? Wen hat er denn noch auferweckt? Schauen wir kurz zuvor ins erste Kapitel, Vers 20, den lesen wir, dass der Vater im Himmel ihn, den Herrn Jesus, aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Der Jesus ist nach seiner Kreuzigung, nachdem er 3 Tage im Grab war, auferstanden. Und 40 Tage später ist er in den Himmel aufgefahren, wo er zu Rechten Gottes sitzt. Was macht er da übrigens unter anderem jetzt? Nicht, dass ich persönlich da war, aber ich habe es gelesen im Johannesevangelium, Kapitel 14. Er bereitet Wohnungen für die Kinder Gottes. Er wird wiederkommen, um uns zu sich zu nehmen, da, wo wir sind. Uwe, war das Johannes 14? Gut, danke. Also auch uns, dich und mich, hat er auferweckt. Vorausgesetzt, wir sind Kinder Gottes geworden. Wir haben ihn in unser Leben bewusst aufgenommen. Was waren wir denn bis dahin? Tot. Tot. Obwohl wir vielleicht rumgelaufen sind, obwohl wir aktiv waren, waren wir tot in euren Vergehungen und Sünden, wie es ja heißt. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Paulus hat immer so eine Angewohnheit, oft sehr lange Sätze zu schreiben. Aber ist uns das eigentlich bewusst? Dass wir von Geburt an Sünder sind? Dass wir zusammen mit allen anderen Menschen, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben, beeinflusst waren, dirigiert waren von dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes? Wisst ihr, wer das ist? Wer ist das? Oder was ist das? Das ist doch der Satan. Er wird an anderer Stelle auch der Gott dieser Welt genannt. Er hat in dieser Welt einen Einfluss auf unsere Mitmenschen. Und er versucht es auch bei uns. Und wir wandelten einst gemäß diesem Zeitlauf dieser Welt. Und die Menschen, die ihm gehören, die werden hier als die Söhne des Ungehorsams genannt. Unter diesen Menschen wirkt er. Und ich habe den Eindruck manchmal, als wenn der Arge weiß, dass er vielleicht nicht mehr viel Zeit hat und dass er immer mehr versucht, die Menschen dieser Welt ins Negative zu stürzen. Also geht es mir nur alleine so oder habt ihr auch den Eindruck, die Welt wird irgendwie immer böser? Ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch ein Zeichen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Wir wissen Zeit und Stunde natürlich nicht. Aber der Mensch wird immer mehr süchtig an sich selbst, selbstsüchtig. Der Mensch im Vordergrund, auch eventuell auf Kosten des Nächsten. Ich habe mal eine Zeitschrift vor wenigen Tagen bekommen mit der Überschrift zu einem Thema: Das Böse nimmt spürbar zu. Im Sauerland 2020, auf der Nachtfahrt eines Rettungswagens des Deutschen Roten Kreuzes, bemerkten die Rettungssanitäter, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. In einer Werkstatt wurde dann später der Grund für die Empfindung festgestellt. Unbekannte hatten 6 Radmuttern an einem Hinterrad gelöst. Wer kommt auf eine solche bösartige Idee, Lebensretter und einen möglichen in Lebensgefahr befindlichen Patienten heimtückisch einem Unfallrisiko auszusetzen? Und das ist ja nur eins von so vielen Beispielen, Ihr habt es vielleicht verfolgt in Frankreich, da werden im Moment die Theologen angegangen, teilweise versucht zu ermorden und. Diese Welt unter dem Fürsten dieser Welt. Und dann heißt es in Vers 3, unter diesen hatten auch wir, also du und ich, einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Jeder Mensch meint wahrscheinlich, dass er einen freien Willen hat und er kann tun und machen, was er will, was er sich vorstellt. Ich glaube, wir werden mehr beeinflusst, als wir das oft denken. Das wissen ja sogar schon die, die mit Reklame zu tun haben und die geben viel, viel Geld aus, offensichtlich mit Wirkung. Aber das, was wir in den Medien lesen oder sehen, all das Böse, ist uns bewusst, dass wir genauso dazu gehören oder dass wir genauso dazu gehört haben? So wird es hier geschrieben. Es war der Wille des Fleisches, den wir taten. Aber sollen wir den Willen des Fleisches tun, wenn wir von Neuem geboren sind? Wenn jemand in Christus ist und eine neue Kreatur geworden ist, dann verändert sich sein ganzes Denken, sein ganzes Verhalten. Und in Römer 12 heißt es dann in Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, von der ich eben geredet, von der ich eben gelesen habe, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du sagst, dass du dem Herrn Jesus Christus gehörst und dein Denken ist noch genauso wie in der Welt, dann überprüfe das noch einmal. Nicht der Wille des Fleisches, sondern der Wille Gottes, der uns in seinem Wort offenbart wird. Das ist das, was unsere Herzen mehr und mehr erfüllt, was unsere neue Natur bestimmen möchte. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Wir hören, dass Menschen sich verändern können durch Gottes Eingreifen. Ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Das heutige Thema vom Tod zum Leben. Vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben. Es beginnt immer mit der Barmherzigkeit Gottes. Wo die einen Menschen berührt, wo sich ein Mensch geliebt weiß von Gott und sich ihm hingibt, da gibt es Veränderung. Da verlassen wir den Bereich des Todes und kommen in den Bereich des Lebens. Von der Finsternis zum Licht. Gott ruft jeden Menschen von der Finsternis zum Licht. Und Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis bleiben. Der ist nicht mehr gebunden an das Schema und Denken dieser Welt. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er unsere Vergehungen, die uns tot gemacht haben für ihn, vergeben hat. Er hat uns in Christus lebendig gemacht. Das war es auch bitter nötig. Das wünsche ich jedem Menschen. Denn die Bibel macht sehr deutlich, was mit dem Menschen passiert, der sich nicht auf die Seite seines Schöpfers stellt, der einen eigenen Weg geht, ohne Jesus Christus. Allein im Matthäus-Evangelium, Matthäus 8 oder auch Kapitel 13 und 24, Da heißt es dreimal, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das sagt der Herr Jesus über die Menschen, die nicht umkehren, die diese Gnade beiseite liegen lassen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und da ist von äußerer Finsternis und vom Feuerofen die Rede. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie lange diese Corona-Pandemie bleibt, aber die Ewigkeit ist ewig, das kann ich euch sagen. Kinder Gottes werden für ewig in der Herrlichkeit bei dem Herrn sein. Die Bibel beschreibt an manchen Stellen, wir kommen noch gleich darauf, wie diese Herrlichkeit aussieht. Aber sie beschreibt auch, dass für den, der an diesem Rettungsangebot Jesu vorübergeht, kein anderes Los übrig bleibt. Wir brauchen nur allein in die Offenbarung hineinschauen, als die ewige Gottesferne. Es war wohl der General Buß von der Heilsarmee, der gesagt hatte, ich möchte am liebsten mal meine Mitarbeiter für 24 Stunden in die Hölle befördern, damit sie sehen, was dort los ist. Ich glaube, jeder, der das sich wirklich nur vorstellen kann, der möchte gerne ein Retter für andere Menschen sein und selber alles daran setzen, um dem zu entgehen in Jesus Christus. Ja, er hat uns aus Gnade gerettet. Gerettet, weil wir verloren sind. Ohne ihn verloren. Aber mit ihm erwartet uns etwas Herrliches. Das wird uns ab Vers 6 genannt. Nämlich, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er ist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss. Das dürfen wir hier schon erfahren, unabhängig von unseren Umständen. Aber besonders weist der Herr Jesus immer wieder auf die Ewigkeit hin. Ich möchte da mal Philipper 3 aufschlagen. Da schreibt der Apostel Paulus in Vers 20 und 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hast du das schon festgemacht? Ist dein Bürgerrecht im Himmel? Von dort erwarten wir ihn und er wird uns endgültig umgestalten. Er wird uns einen Herrlichkeitsleib geben. Und wir werden dort im Himmel sein. Erste Korinther, Kapitel 2. Da drückt es der Apostel Paulus in Vers 9 wie folgt aus. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Herzen Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Vielleicht noch Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Was ist uns von Gott geschenkt? Dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind. Wir dürfen das hier schon erfahren. Und in der Ewigkeit wird es bestätigt, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Da gibt es kein Geschrei mehr, keine Träne mehr, nur noch Herrlichkeit. Sollte uns dieser Gedanke nicht sehr, sehr dankbar machen? Egal wie unser Leben verläuft, das alles Entscheidende kommt noch. Ich komme zu den Versen 8 und 9. Wir kommen schon ganz langsam Richtung Zielgerade. Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es wird hier noch einmal wiederholt, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Das hat ja wohl offensichtlich auch dieser Mönch Martin Luther erkannt für sich persönlich, der in der Knechtschaft des Katholizismus war. Und gestern war ja wohl der Reformationstag, wo er laut Überlieferung ja die 95 Thesen an die Schlosskirche dort zu Wittenberg, war es wohl, geschlagen hat und damit die Reformation einleitete. Diese Erkenntnis nicht durch Werke, schon gar nicht durch einen Ablasszettel, sondern aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir erahnen vielleicht, warum die Pharisäer, die Theologen, die Schriftgelehrten der damaligen Zeit mit der Botschaft von Jesus nicht so erfreut waren. Denn sie konnten sich doch was einbilden auf ihre Frömmigkeit, auf das, was sie taten. Aber das ist ausgeschlossen bei Gott. Es ist Gottes Gnade. Wir können es nur als Geschenk empfangen und dann Danke sagen. Wie sieht dieses Danke möglicherweise aus? Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann möchte Gott uns gebrauchen, diese frohe Botschaft selber auszuleben und anderen weiterzugeben. Er hat einen Auftrag für dich und für mich. Er hat einen Auftrag für die Gemeinde Jesu weltweit, nämlich die guten Werke zu tun, nicht die ich mir am Schreibtisch ausdenke, sondern die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also ehrlich gesagt, wenn das so ist, dann ist Christsein nicht langweilig. Dann gibt es immer etwas Neues zu tun, und zwar aus der Kraft Gottes heraus, aus der Verbindung mit ihm, der Jesus, der nun der Sohn Gottes war. Wir lesen immer wieder, dass er in die Stille ging, um sich Ausrichtung vom Vater geben zu lassen. Wie wichtig ist das doch für uns, dass wir ins Gebet gehen, dass wir uns stille Zeit nehmen. Und vielleicht können wir diesen tristen Monat November dazu nutzen, einmal nicht geschäftig zu sein, sondern in die Stille zu gehen. Einmal das Wort Gottes zu uns reden zu lassen, zu erkennen, was sind denn die guten Werke, die Gott für mich bereitet hat, dass ich darin wandle. Wenn wir vom Tode zum Leben gekommen sind, dann dürfen wir ein Leben der Dankbarkeit führen. Ich möchte abschließend eine kleine Geschichte noch lesen. Dort geht es irgendwie auch vom Leben nach dem Tod. Es waren einmal zwei Babys im Mutterleib. Das eine fragte das andere: Glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Das andere antwortete: Natürlich, da muss etwas nach der Geburt geben. Vielleicht sind wir hier, um uns auf das vorzubereiten, was später sein wird. Unsinn, sagte das Erste, es gibt kein Leben nach der Geburt. Was sollte das für eine Art von Leben sein? Das Zweite sagte: Ich weiß nicht, es wird mehr Licht geben als hier. Eventuell werden wir mit unseren Beinen laufen und mit unseren Mündern essen. Vielleicht werden wir andere Sinne haben, wie wir es jetzt noch nicht ahnen. Das Erste antwortete: Das ist absurd. Laufen ist unmöglich. Und mit unseren Mündern essen? Lächerlich. Die Nabelschnur ernährt uns und gibt uns alles, was wir brauchen. Die Nabelschnur ist viel zu kurz, also ist ein Leben nach der Geburt ausgeschlossen. Das zweite Baby beharrte: Also ich denke, da draußen ist etwas und vielleicht ist es etwas anders als hier. Vielleicht brauchen wir die Nabelschnur dort gar nicht mehr. Das erste Baby: Unsinn, Und außerdem, wenn es dort Leben gibt, warum ist dann nie jemand von dort zurückgekommen? Ich sage dir, die Geburt ist das Ende des Lebens. Nun, ich weiß es nicht, sagte das Zweite, aber sicher werden wir Mutter treffen und sie wird auf uns aufpassen. Das Erste antwortete, Mutter? Du glaubst tatsächlich an Mutter? Das ist lachhaft. Wenn Mutter existiert, wo ist sie dann jetzt? Das Zweite sagte, sie ist überall. Wir sind von ihr umgeben. Wir sind aus ihr. Nur durch sie können wir leben. Ohne sie würde und könnte diese Welt nicht existieren. Da sagte das Erste, also ich sehe sie nicht. Da ist es nur logisch, dass sie auch nicht existiert. Daraufhin erwiderte das Erste, manchmal, wenn du in Stille bist und dich fokussierst und wirklich hinhörst, kannst du ihre Präsenz spüren. Und du kannst ihre liebevolle Stimme hören, die uns von oben zuruft. Der Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich möchte mit dem Wort schließen, mit dem ich angefangen hatte, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Amen.